Datenschutz im Ohr. Dein Podcast vom DSGVO Erste-Hilfe-Koffer für Solo-Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen bis 19 Mitarbeiter im Büro. Wir sprechen über die verschiedensten Herausforderungen, die der Datenschutz für dein Unternehmen mit sich bringt. Du bekommst wichtige Infos, was es zu beachten gibt und wertvolle Tipps zur Umsetzung der einzelnen Schritte. So geht DSGVO einfach und leicht. Und das lieben wir. Bist du bereit, in die Welt der DSGVO einzutauchen? Los geht's!
Ein fröhliches Hallo heute zu unserer neuen Podcast-Folge. Und heute haben wir ein ganz spannendes Thema, weil es geht ja immer darum, dass gerade viele kleine Firmen sagen, was soll mir denn schon passieren? Wer soll mich denn schon erwischen? Datenschutz, naja, da brauche ich nichts machen. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass ich den Björn Grünewold da habe von der Grünewold IT Solution GmbH, der nämlich einen kleinen Erfahrungsbericht nennt in seinem Umfeld, wie schnell so etwas passieren kann. Ja, und der Björn sagt von sich, er macht Software made in Germany. Und vor allen Dingen das Coole bei ihm ist, dass die Auftraggeber den Quellcode bekommen. Wie sagt er so schön, er nimmt den nicht als Geisel. Björn, schön, dass du da bist, dass du heute Gast in meinem Podcast bist. Und
ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Genau, erzähl erst mal ein bisschen von dir und deiner Firma. Was machst du denn?
Ja, ich mache schon seit circa 12 Jahren Softwareentwicklung. Das heißt, wir bauen Webportale, Mobilapplikationen für iOS und Android, Desktop-Applikationen, sind mittlerweile auch im KI-Umfeld sehr stark unterwegs, sagen wir so über ChatGPT hinaus, auch Richtung Prediction-Modelle und so weiter. Und was wir nicht machen, ist, beziehungsweise sind keine Werbeagentur, sondern reine Softwareentwickler. Das heißt, wir machen keine fancy Webseiten. Bei uns geht es nur, sagen wir mal, Webportalen los, wie man sie kennt, Check24 und Co. Das ist immer ein Beispiel, was wir entwickeln können und würden, aber halt keine Webseite für einen Handwerker.
Super. Du bist ja Dienstleister für viele Kunden und genau da ist in deinem Umfeld etwas passiert und darüber wollen wir heute sprechen. Magst du mal erzählen, was denn passiert ist?
Ja, ist ein mittelständisches Unternehmen. Ich bin dort als Dienstleister mit drin. Und ich sag mal so, Datenschutz wurde nicht so richtig ernst genommen, vollumfänglich. Klar, es wurden jetzt nicht irgendwie Kundendaten rausgegeben und so weiter, sondern geht ja noch ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel die Videoüberwachung. Und um die ging es auch konkret, weshalb dann irgendwann plötzlich ein Schreiben von der Aufsichtsbehörde reinkam. Und ja, da war erstmal so ein bisschen Panik. Was ist das? Woher kommt das? Man war überhaupt nicht darauf vorbereitet.
Und mal kurz einblenden, Aufsichtsbehörde für Datenschutz war das, ne? Also es, genau. Es gibt ja verschiedene Aufsichtsbehörden. Das war eine Aufsichtsbehörde für Datenschutz und die haben ja nicht nur ein Schreiben geschickt, weil ich glaube, das waren ein paar Seiten mehr.
Ja, das waren so, ich würde sagen, 5-6 Seiten mit konkreten Fragen, die man hätte so aus dem Stand überhaupt nicht beantworten können, mit dem damaligen Stand. Ja, und dann habe ich dich ja auch um Hilfe gebeten oder gesagt, Hilfe oder ich brauche deine Hilfe, können wir telefonieren? Und dann haben wir ja noch einen Anwalt mit ins Boot geholt. Das war ja deine Empfehlung damals, um auch vielleicht rauszukriegen, von woher das kommt, weil das war ja auch ein großes Fragezeichen bei dem Geschäftsführer dieser Firma. War es ein Kunde, war es ein Mitarbeiter? Ja, und dann haben wir dann ja Akteneinsicht über einen Anwalt bekommen und es stellte sich heraus, es war ein Mitarbeiter. Der hatte erst die Gewerbeaufsicht angeschrieben. Wir werden hier total überwacht, Video überwacht. Man muss dazu sagen, die Videoanlage war schon ungefähr 10 Jahre ungefähr in Betrieb, war auch nicht versteckt. Die Kameras waren zu sehen. Und niemand ist auch auf den Geschäftsführer zugegangen und hat mal gefragt, hör mal, was nimmst du denn hier auf und wie lange speicherst du das und so weiter. Einfach mal ins Gespräch gehen war nicht, sondern man hat direkt Gewerbeaufsicht angeschrieben und die haben dann weiter verwiesen an die Aufsichtsbehörde für Datenschutz.
Genau, und ich kann mich noch erinnern, da kam ein Anruf rein, Hilfe, wir brauchen deine Hilfe, ein Kunde braucht deine Hilfe. Und das ist ja immer die Problematik, gerade wenn so eine, also ein Kunde oder ein Mitarbeiter beschwert sich bei der Aufsichtsbehörde. Und dann ist es so, dass die Aufsichtsbehörde natürlich gleich erstmal einen Fragebogen, ein Formular schickt mit ganz vielen Nachweisen, die man bringen muss, auch aus der Vergangenheit. Und das andere, was du so schön sagtest, war eben das Thema, es war ja die Frage, woher kommt es, ne? Kommt es vom Lieferanten, kommt es vom, genau. von irgendwo sonst her, weil ich glaube, ich erinnere mich noch, dass der Kunde eventuell auch die Überlegung hatte, ob es eventuell ein Spediteur war, weil da vor kurzer Zeit wohl mal ein Fahnenmasten umgefahren wurde oder sowas, war, glaube ich, auch im Gespräch.
Genau.
Und das Thema ist ja, was viele nicht wissen, um Akteneinsicht bei der Aufsichtsbehörde zu bekommen, brauche ich einen Anwalt. Ne? Also das ist dann schon mal das Thema, wir oder als Kunde oder auch als Datenschützer, als Datenschutzberater, bekommen keine Akteneinsicht, sondern das bekommt nur ein Rechtsanwalt. Und das war schon mal die erste Maßnahme, weil ich würde dich nämlich jetzt gerade fragen, was für Maßnahmen sind dann umgesetzt worden? Genau, mein Rat war als erstes erstmal einen Anwalt einzuschalten, um überhaupt zu wissen, woher kommt das Ganze. Kriegt man dann eigentlich, weißt du das, bist du so tief drin, kriegt man eigentlich den Namen von demjenigen, der sich dann beschwert hat? Oder wie tief ging die Akteneinsicht?
Die ging so weit, dass wir sogar die E-Mail bekommen haben des Mitarbeiters, aber der Name war natürlich geschwärzt.
Aber gut, die E-Mail, ach so, das heißt die E-Mail des Mitarbeiters, aber ihr wusstet nicht, von welchem Mitarbeiter kommt das dann?
Nee, genau. Das nicht. Aber man am Schreibstil könnte man vielleicht da ableiten, welcher Mitarbeiter das war, aber kein konkreter Name.
Also das heißt, wenn ich jetzt nicht aus der Mitarbeiterrunde angeschwärzt werde, sondern eventuell vom Kunden, dann kann es sein, dass ich gar nicht weiß, von welchem Kunden kommt es.
Genau.
Also das würde dann so geschwärzt sein, dass ich das nicht weiß.
Und ich sage mal so, auch meinen anderen Kunden, die Datenschutz, sagen, ja, Datenschutz, passt schon. Ne? Das ist die einfachste Möglichkeit, einem so richtig ans Bein zu pinkeln, ohne großen Kosten zu haben. Das haben wir jetzt an diesem Beispiel gesehen. Grund um zwei E-Mails und wir hatten ein paar Monate Arbeit, nicht kontinuierlich, aber wir haben ja ziemlich schnell losgelegt, glaube ich, eine Woche später, weil wir auch Fristen zu wahren hatten.
Ja, wie lang war die Frist, weißt du das noch?
Ich glaube, die erste war 2 oder 3 Wochen, relativ kurz.
Die war nämlich sehr kurz, genau.
Und dann haben wir das ja, dann haben wir dann nochmal um Fristverlängerung gebeten und dann ja auch um Akteneinsicht, da hatten wir dann ja grundsätzlich noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, und dann, weißt ja, es ist uns noch der Anwalt abhanden gekommen. Das war natürlich jetzt nur ein Spezialfall bei dieser Firma, dass wir dann auch noch einen anderen Datenschützer aus unserem Netzwerk mit ins Boot geholt haben, der die Kommunikation übernommen hat. Und insgesamt gingen ja, glaube ich, 4, 5 Schreiben hin und her. Hatten auch noch wieder Glück gehabt. Der Anwalt hatte ja die Frist verstreichen lassen. Und bei der Datenschutzbehörde gab es einen Personalwechsel, sodass der Neue einen vollen Schreibtisch hatte und wir dann ohne Probleme auch noch eine Fristverlängerung bekommen haben. Das hätte ja auch anders ausgehen können, dass sie gesagt haben, ihr habt nicht geantwortet, so 100.000 Euro, ne? Kann ja sein, solche Summen stehen ja manchmal im Raum. Und ja, zu dem Schreiben selbst vielleicht nochmal oder zu den anderen Schreiben, da ging es dann halt auch um so Themen, ne, was wird überwacht, und dann gab es ein Bild, da konnte man eigentlich, ich sag mal, der normale Menschenverstand würde sagen, das ist ein Platz für Kunden, eine Wartegelegenheit, ein runder Tisch mit Stühlen drum, und die Datenschutzbehörde meinte jetzt, das wäre ein Arbeitsplatz.
Also ich weiß, es ging da um einige Kameras, weil es war ja, wenn wir jetzt mal reingehen, was waren denn für Maßnahmen, die die Datenschutzbehörde gewollt hat? Was habt ihr denn, und also was hast du unterstützend bei der Firma dann eben, was musste man dann alles liefern sozusagen? Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen?
Einmal einen Lageplan vom ganzen Grundstück und vom Gebäude. Da mussten wir die Kameras einzeichnen. Wir mussten darlegen, welche Kameras es waren oder sind. Und dann wurde dann teilweise eins nachgefragt, warum wir das überwachen. Und draußen zum Beispiel, wir hatten ja gerade das Thema mit dem Lieferanten, der dann Fahnenmast umgefahren hat. Das war natürlich nur möglich aufgrund der Videoüberwachung, den zu stellen sozusagen. Und gerade bei einer kleinen Firma ist es ja auch wieder so, dass man es vielleicht zu Weihnachten oder Feiertage länger zumacht. Und da war ja auch das Thema, wie lange hält man die Daten vor? Und da haben wir gesagt, wir brauchen die Daten eigentlich eine Woche. Und wenn dann Feiertage sind, um dann das überhaupt festzustellen. Ne? Das ist ja auch mit den ganzen anderen, ich sag mal, Objekten auf dem Grundstück, machst du nicht jeden Tag deine Runde und guckst an, ob noch alles heile ist. Und darauf haben die sich aber auch nicht eingelassen. Nee, maximal 72 Stunden, egal ob Feiertag oder nicht. Also die erwarten wirklich, dass man völlig weltfremd so ungefähr jeden Tag alles begutachtet. Ne?
Ja, das ist tatsächlich das Thema und die Maßnahmen, weil jetzt man hört so, ja, das muss man den Lageplan und. Ich kann mich erinnern, weil wir haben ja dann gleich auch sozusagen den Datenschutz anhand des Erste-Hilfe-Koffers umgesetzt noch. Die fragten ja auch nach dem Verfahrensverzeichnis. Also sind im Verfahrensverzeichnis die Videoüberwachung beschrieben? Was ist das für eine Kamera? Von welchem Hersteller ist die? Ist das eine Zoom oder ähnliches? Das heißt, man musste jede einzelne Kamera beschreiben. Das kann ich mich auch noch daran erinnern. Und eben auch die technisch-organisatorischen Maßnahmen. Ich meine, du unterstützt ja oder hast bei dem Kunden auch die IT so ein bisschen mit unterstützt. Das heißt, auch da musste man genau auflisten, wie stellt man das Ganze technisch-organisatorisch auf? Wie sind da die Maßnahmen dabei? Und das kann ich ja bei Firmen teilweise so rückwirkend innerhalb von 2 Wochen gar nicht alles aufstellen. Ich meine, du hast dir, glaube ich, viel Zeit freigeschaufelt gehabt, um den Kunden zu unterstützen zu dem Zeitpunkt. Was war denn das für ein Zeitaufwand, den ihr da tatsächlich hattet, um eben auch die Anfrage zu beantworten? Und ich glaube, es kam ja dann noch ein Schreiben, wo ihr dann nochmal reagieren musstet nach der ersten Meldung sozusagen, die ihr zurückgegeben habt. Kannst du da mal den Umfang so ein bisschen beschreiben?
Glaube, nachdem wir uns zusammengesetzt hatten, haben wir uns noch mal ein ganzes Wochenende zusammen mit dem Kunden zusammengesetzt, um dann ja die ganzen Softwareprodukte, die eingesetzt werden, aufzuschreiben, Kameramodelle, die Anleitungen noch zu suchen. Sag mal, vielleicht war auch ein Vorteil bei der Geschichte, dass die Kameras relativ alt waren. Das heißt, es waren analoge Kameras, die an einem Digitalrekorder angeschlossen waren. Das heißt, die Videoqualität war auch gar nicht so gut und da ging es halt dann auch nicht um das Thema Funken, sozusagen die Kameras ins Internet und irgendjemand kann die Bilder abgreifen. Und ja, also ich würde sagen, wenn man diese Wochenenden rechnet, zwei Wochenenden hat das Ganze dann nochmal gekostet an Aufwand insgesamt.
Das ist das eine. Ich meine, man hat die Kosten natürlich meine für die Beratung. Das war ja auch also in so einem Fall, wenn es so kurzfristig ist, muss ich ganz ehrlich sagen, nehme ich auch noch eine Notfallpauschale so ein bisschen obendrauf. Das ist einfach so, wenn ich es nicht timen kann. Ich glaube, das macht jeder. Und das andere ist natürlich Rechtsanwaltkosten, die nicht eingeplant waren, die natürlich dazu kamen. Dann hattet ihr den Wechsel drin vom Rechtsanwalt. Das heißt, das waren ja dann vielleicht auch doppelte Kosten. Das ist ja auch so ein Thema. Du warst unterstützend tätig. Das würde normalerweise ja auch einen Aufwand bedeuten, sozusagen in der Form, dass man berechnen müsste. Und ich weiß, die waren ja auch nicht mehr ganz so junge Unternehmer. Das heißt, wie war die nervliche Anspannung für die? Kannst du dazu was sagen? Hattest du da Einblick?
Ja, gewisses Unverständnis auch, ne, so gewisse Themen. Zum Beispiel Datenschutz bedeutet ja auch, dass ich eine Backup-Strategie habe. Und da fragt man sich, Datenschutz, da verstehe ich drunter, dass die Daten nicht irgendwo abhanden kommen in der Form, dass sie jemand im Internet veröffentlicht. Hey, Datenschutz bedeutet ja auch, dass ich mich darum kümmere, dass die Daten weiterhin vorhanden sind und nicht nach einem Serverausfall weg sind. Das war zum Beispiel ein Thema. Und dann, wie du sagtest, das ältere Ehepaar, die sowieso den Neudeutsch sagt man Exit geplant hatten, das heißt, wollten in Rente gehen. Und da war das ja umso ärgerlicher, dass da mal kurz vor Toreschluss noch sowas reinflattert, was ja im Extremfall sogar die ganze eine Insolvenz bedeuten könnte, im wirklichen Extremfall eine Privatinsolvenz, weil der Geschäftsführer ja persönlich haftet. Und ja, das ist ja Gott sei Dank gut ausgegangen, aber es hätte ja ganz anders ausgehen können. Da gibt es ja
Kommen wir noch
Beispiele.
dazu. Genau. Ja, das hätte ganz anders ausgehen können. Und vor allen Dingen, ich weiß auch, dass Dokumentationen nicht viel da waren. Also auch so eine Geschichten wie Vereinbarungen mit Mitarbeitern, die man eigentlich gleich zum Arbeitsvertrag hätte unterschreiben lassen müssen im Datenschutz, wie Verpflichtung auf den Datenschutz, wie Informationen zum Datenschutz. Das war ja alles nicht da. Und die
Genau.
Problematik ist, dass Gott sei Dank hat die Aufsichtsbehörde da, glaube ich, nicht direkt nachgefragt. Die waren mehr auf die Videoüberwachung fokussiert. Weil man hätte ja das rückwirkend von den Mitarbeitern nicht unterschrieben bekommen. Kein Mitarbeiter unterschreibt mir eine Vereinbarung auf 3, 4 Jahre, wo er eingestellt wurde, zurück. Und das bedeutet, da wäre auf alle Fälle aufgefallen, dass Datenschutz natürlich noch kein großes Thema war in dem Unternehmen, ne? Und wie du schon sagtest,
Da hängt ja auch so ein gewisses, ich sag mal, Damoklesschwert noch wieder über einem. Was ist? Der Mitarbeiter weiß es dann ja, dass das fehlte. Vielleicht wusste er es vorher nicht. Jetzt, wo es unterschrieben wurde, weiß er es. Und wenn es dann mal Stress mit dem Mitarbeiter gibt, der zu seinem Rechtsanwalt geht, habe ich auch schon gehört, dass mittlerweile die Rechtsanwälte für Arbeitsrecht direkt danach fragen, wie sieht es denn mit dem Datenschutz bei deinem Arbeitgeber aus? Können wir ihm da noch eins reinbürgen, sozusagen?
Also die Aussage kenne ich von Rechtsanwälten für Arbeitsrecht auch, genau das Gleiche, das sage ich auch immer. Und deshalb sage ich immer, Datenschutz umzusetzen ist auf alle Fälle eine Prophylaxe. Also man sollte es möglichst früh machen, damit man in so eine Geschichte nicht reinläuft, weil es ist ja auch so ein Thema, ihr hattet eine analoge Kamerasystem, das heißt, da wart ihr ja Gott sei Dank, dass es älter war, war dein Kunde da noch sehr gut aufgestellt, weil die neuen, die in der Cloud sind, brauche ich nämlich auch mit dem Cloud-Anbieter einen Auftragsverarbeitungsvertrag und muss zum Beispiel auch schauen, wo sitzt der, wo sind die Daten, sind da in der EU oder nicht? Und wenn jetzt mir so eine Beschwerde reinflattert und ich mache heute einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem, den ich dann vorlegen muss, wenn es kein analoges System ist, dann sieht die Aufsichtsbehörde, dass das gerade erst sozusagen gemacht wurde. Und deshalb ist es immer wichtig, das im Vorfeld zu tun, das Ganze. Na, also das ist schon ganz, ganz spannend dabei.
Die Unwissenheit ist, glaube ich, noch sehr groß. Vielleicht nochmal ein anderes Beispiel. Ich war mal in der Praxis mit meinem Sohn und da habe ich auch dann an die Decke geguckt und oben in der Ecke habe ich eine kleine Kamera gefunden. Sah eher aus wie so ein Modell von Amazon. Und ich habe denen auch gesagt, pass mal auf, ich will euch jetzt nichts Böses. Ich weise euch nur darauf hin, was ihr da macht. Ihr habt gar keinen Hinweis das war ja auch bei uns das Thema dann, gar keinen Hinweis auf die Überwachung beim Betreten der Büroräume oder der Praxisräume. Und dann wahrscheinlich auch noch so ein Cloud-Ding und habe gesagt, sieh zu, dass ihr das regelt. Aber ich glaube, das Ding hängt ja heute immer noch so. Beratungsassistent.
Du hast gerade die Beschilderung angesprochen. Wie war die Situation damals und wie ist sie dann danach gewesen?
Die Beschilderung war damals, das ist, ich sag mal, die typischen, was ist es, rot-weißen Schilder, ne, mit dem Kamerasymbol. Da hingen mehrere von, eigentlich an jedem Eingang und auch im Werkstattbereich des Kunden. Aber das reicht ja nicht. Ich nenne sie jetzt mal, es bedarf ja diese blauen Schilder, so nenne ich sie jetzt mal, wo draufsteht, wer verantwortlich ist für den Datenschutz, Ansprechpartner bei Fragen, Grund der Überwachung und so weiter. Und das Schild mussten wir im Laufe dieses Aktes, sage ich mal so, auch glaube ich noch zweimal wechseln. Wir hatten dann erst neue blaue Schilder aufgehängt und dann wollten die dann in Runde 2, 3 oder so, dass da nochmal wieder was abgeändert wird. Das heißt, wir mussten nochmal wieder alle Schilder neu drucken lassen, neu aufhängen.
Du
Ja, da sind die sehr pingelig.
sagst Runde 2, 3. Jetzt haben wir mal gesprochen von dem ersten Fragebogen, der kam. Dann habt ihr ja, oder der Kunde besser gesagt, die ganzen Informationen und Materialien hingeschickt, also Lageplan, Einzeichnung, dann Originalaufnahmen, was haben die Kamera aufgenommen und so weiter und so fort. Also diese 5 Seiten Fragebogen wirklich fein säuberlich beantwortet. Was kam dann zurück als erstes?
Ja, dann kamen natürlich noch weitere Fragen, Nachfragen, wieso, weshalb, warum. Und man hatte sozusagen dann die Möglichkeit, sich zu verteidigen oder das Ganze zu begründen, warum man das macht.
Ist auch wieder ein
Ne?
Aufwand gewesen, ein schriftlicher Aufwand. Man musste sich wieder Gedanken machen. Man musste sich wieder mit dem Anwalt sozusagen oder mit dem Berater, den man dann hatte, zusammensetzen. Das war auch ein Thema.
Genau.
Habe ich es noch richtig im Kopf, dass ein paar Kameras auch verboten wurden oder bin ich da auf dem Holzweg?
Ja, beziehungsweise ich habe gesagt zu dem Geschäftsführer auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sie ja aufhören wollen, einfach abschalten und fertig. Dann ist das
Ihr
Thema
habt dann alle
gegessen.
abgeschaltet, oder wie?
Nee, nicht alle, aber die, wo sie dann, sag mal, gemeckert haben.
Okay, also es
Wo es
gab zu
wo.
einzelnen Kameras, gab es tatsächlich Bedenken von Seiten der Aufsichtsbehörde.
Genau.
Und das heißt, auch da muss man natürlich darauf achten, zu schauen, okay, was wollen die, wo haben die Probleme? Ich weiß, es gibt immer Probleme, wenn es öffentliche Bereiche sind oder wenn es Bereiche sind, wo Kunden keinen Zugang haben, weil die zählen dann als nicht öffentlich. Und die sind immer sehr kritisch in der Beobachtung. Und da ist eben das Thema, wo man mal genauer drauf achten muss. Übrigens, wir haben auch eine Podcast-Folge zur Videoüberwachung. Da einfach mal zurückspringen. Schaut da mal rein, wenn euch das ganze Thema Videoüberwachung interessiert. Dann einfach da mal reinschalten. Da ist es noch wesentlich ausführlicher. Gut, dann habt ihr zwei, drei Durchläufe gehabt oder der Kunde zwei, drei Durchläufe gehabt, wo du auch immer wieder unterstützt hast, wo du auch immer wieder bei Fragen zur Seite standst, weil eben älteres Ehepaar, du bist ein guter Dienstleister, du hast da immer unterstützt. Kannst du sagen, nach wie vielen Monaten war dann sozusagen der Endbeschluss da? Wie lange hat sich das Ganze irgendwo hingezogen?
Ich meine, das hatte ich nicht zu dir gesagt, dass das irgendwann fast ein Jahr gedauert hat.
Ich habe
Also
auch
auf
das
jeden Fall
Gefühl,
über ein
das ist
halbes
hinlang.
Jahr.
Ja.
Durch die Problematik mit dem Rechtsanwalt und so weiter hat sich das ziemlich verzögert. Dann hat ja der neue Berater auch noch zwei, dreimal mit der neuen Person bei der Aufsichtsbehörde telefoniert, um gewisse Fragen zu klären, um dann nochmal richtig schriftlich anzuwarten. Das hat schon sich gezogen.
Und ich meine, in der ganzen Zeit ist natürlich auch eine gewisse nervliche Anspannung, weil wir wissen nicht, wie ist die Entscheidung der Aufsichtsbehörde in dem Fall. Das heißt, man hat ja vom Bußgeldrahmen, kann es ja bis zu 4% des jährlichen Umsatzes gehen. Und das ist natürlich ein Kunde gewesen, der nicht gerade wenig Umsatz macht. Also das heißt, das hätte schon mal richtig böse ausgehen können. Du hast vorhin schon gesagt, das kann bis an die Existenz rangehen, so eine Geschichte. Man muss immer dazu sagen, es kommt immer auch ganz drauf an, was für einen Sachbearbeiter erwischt man. Da gibt es also auch Unterschiede. Erstmal, welche Aufsichtsbehörde es ist, weil die norddeutschen und die bayerischen und die baden-württembergischen Aufsichtsbehörden sind etwas strenger wie jetzt in Ostdeutschland oder so. Also da tatsächlich hat man auch Unterschiede von den Aufsichtsbehörden her, wo, aus welchem Standort sind die. Und vom Sachbearbeiter her natürlich auch, wie wohlwollend ist er und, und. Da hat euch vielleicht auch ein bisschen Glück gespielt, dass es da einen neuen gab, der sich erst reinarbeiten musste, weil wie ist es denn für euch
Könnte
ausgegangen?
sein. Ja, letztendlich ist es so ausgegangen, dass wir nur eine Bearbeitungsgebühr zahlen mussten. Das waren um die 600, 700 Euro. Aber wenn man sich dann diese Rechnung angeguckt hat, waren dann auch so Positionen. Ich hatte ja vorhin erzählt von diesem Videobild, wo der Kundenbereich zu sehen ist. Dann haben die dann aufgeführt, irgendwie so nach dem Motto Diskussion über Kundenbereich 40 Euro. Also das haben die da alles einzeln aufgeführt. Aber letztendlich nur 600 Euro. Ist auch Geld, aber im Vergleich zu dem, klar, das drumherum hat natürlich auch noch ein bisschen was gekostet, aber haben wir ja nicht mal ein blaues Auge bekommen, würde ich sagen. Also vom blauen Auge kann man auch nicht reden. Das ist ja wirklich unterm Strich sehr, sehr gut ausgegangen. Waren vielleicht jetzt 4.000, 5.000 Euro und nicht 200.000 Euro.
Nochmal Glück gehabt. Hatte dein Kunde denn auch kommuniziert, dass er das sowieso bald abgeben will? Weil das könnte natürlich auch ein Faktor gewesen sein, dass sie gesagt haben, dann lassen wir mal lieber ein bisschen und gucken uns vielleicht die neue Firma in ein paar Jahren nochmal an.
Nee,
Also
das hat
ich
er.
würde als Aufsichtsbehörde zum Beispiel so ticken und würde mir zum Beispiel das denken, eventuell.
Ja, aber ein guter Tipp für den nächsten Kunden, der vielleicht etwas älter ist, zu schreiben, dass er demnächst aufhören möchte.
Ja, weil, also ich denke mal, das kann natürlich schon eventuell, weil es sind ja auch alles Menschen und die haben ja einen gewissen Spielraum da. Und von daher gesehen war es jetzt einfach mal meine Frage, weil mich natürlich auch interessiert, wie entscheiden die und warum entscheiden die so. Und das kriegst du ja nie von denen zu hören. Die erklären dir ja nie genau, warum sie so entscheiden. Na, das ist das Thema. Gut. Ja, also spannend, wie schnell es einen doch erwischen kann. Ich hatte noch einen zweiten Fall. Da ging es darum, dass sich ein Kunde in einem Restaurant beschwert hat. Also da kam eine sozusagen eine Beschwerde sozusagen da, aber den Fall darf ich nicht öffentlich machen. Aber das ist natürlich ein Thema, wie schnell es gehen kann, weil eine Kamera ist für jeden sichtbar. Das muss man ganz klar sagen. Wie du das gute Beispiel beim Arzt gebracht hast, du warst noch so nett und hast den darauf angesprochen und bist nicht zur Aufsichtsbehörde gelaufen. Aber eine Kamera zum Beispiel ist für jeden sichtbar. Jeder kann da ganz schnell sich beschweren. Geht aber auch in anderen Dingen. Wenn ich also der Meinung bin, mein Dienstleister nutzt ein Tool, was nicht DSGVO-konform ist, kann ich genauso schnell der Aufsichtsbehörde sozusagen da auch einen Tipp geben und schon bin ich im Fokus. Ja, lieber Björn, spannend. Danke nochmal, dass du uns in deine Erfahrung mit deinem Kunden mit reingeholt hast. Und du warst ja, weil es eben älteres Ehepaar war, da sehr unterstützend tätig, warst auch da mein Bindeglied. Da danke ich dir nochmal für. Das hat dann wirklich schnell und gut funktioniert. Wie siehst du das Thema, sollten kleine Solo-Kleinstunternehmen, wie sollten die den Datenschutz angehen? Ist das wichtig oder nicht, nach deiner Erfahrung jetzt?
Ja, also das Beispiel zeigt ja nur, dass es sehr wichtig ist. Ist eine gewisse Versicherung auch in die Zukunft, würde ich mal sagen. Weil gerade das Beispiel, was ich gebracht habe mit dem Mitarbeiter, wenn der jetzt nachträglich was unterschreiben soll, zwar ab heute sozusagen, aber er wusste dann ja, dass davor nichts war, oder wurde aktiv, hat sich dann sehr vielleicht informiert, wurde erstmal die Pferde wurden scheu gemacht sozusagen. Und das kann ja sein, dass das in den nächsten 5, 6 Jahren, wenn man sich vielleicht mal trennt von den Mitarbeitern, dann noch wieder hochpoppt. Ne? Das sagt, ja, ich habe ja damals nachträglich das und das unterschrieben. Und deshalb sollte man sich da auf jeden Fall drum kümmern. Aber wie gesagt, was ich schon sagte, ich glaube, ist das nur eine sehr große Unwissenheit, was das bedeutet. Vielleicht nochmal ein anderes kurzes Beispiel. Ich hatte mal, es gibt ein altes Shopsystem XT-Commerce. Das ist bestimmt schon 15, 20 Jahre alt und da gibt es immer noch Shops, die online sind mit diesem Shopsystem. Und dann hatten wir auch mal die Firmen angerufen und gesagt, hier, und gesehen, das alte Shopsystem, das ist nicht mehr DSGVO-konform, wollt ihr nicht einen neuen Shop haben? Und dann kam dann so Antworten, ja, dann zahle ich ihm die Strafe, wenn sie mich erwischen.
Wow, wenn man so 4% vom jährlichen Umsatz rechnet als maximal, also Umsatz, nicht Gewinn, dann kann das bei manchen Shopsystemen schon ein bisschen teurer werden. Es kommt immer
Ja.
ganz drauf an, was mache ich da für Umsätze. Ja, danke dir für den Hinweis auch noch. Und hast du noch einen ultimativen Tipp für unsere Hörer und Zuschauer?
Ja, kümmert euch um euren Datenschutz.
Kurz und bündig.
Genau, typisch norddeutsch.
Ganz einfach, auf den Punkt gebracht. Ich danke dir, Björn, dass du heute da warst und uns von deinen Erfahrungen mit deinem Kunden berichtet hast. Ich denke mal,
Gerne.
das hat vielleicht doch den einen oder anderen ein bisschen sensibilisiert. Und der Björn ist ja nicht nur im Bereich Aufklärung, Datenschutz unterwegs, sondern sein Hauptgewerk, haben wir ja vorhin gehört, ist eben das Thema Projektentwicklung, Softwareentwicklung. Björn, wen suchst du da? Also, was wären Kunden, die für dich interessant sind? Mach einfach noch mal kurz, wen suchst du für dich?
Ja, man kann sagen, Kunden, die digitalisieren möchten. Wir sind ja teilweise immer noch sehr viele analog unterwegs, die jetzt erst starten und sagen, ich möchte Papier und Bleistift weghaben auf der Baustelle oder sonst irgendwo und alles digital direkt erfassen. Eine Idee für eine eigene Software haben, sagen, ey, das fehlt am Markt, das möchte ich vertreiben. Oder ganz einfach, denen der ITler abhanden gekommen ist, so bezeichne ich das immer. Es kommt doch häufiger vor, als man denkt, dass plötzlich gerade so Einzelkämpfer, die man hatte, plötzlich weg sind, weil es irgendwie vielleicht Ärger gab oder die meinen, ja, ab morgen mache ich jetzt ein Jahr Sabbatical, ne, Generation Z, das kommt ja häufiger jetzt auch vor, dass du, ja, du kannst mich in einem Jahr wieder ansprechen. Und das ist auch eine gewisse Sollbruchstelle. Und da sage ich immer, ich mit meiner Firma, wenn man mich beauftragt, dann werde ich schon eine Lösung finden. Ja, weil wir halt ein größeres Team haben, da gibt es immer Leute, die dann einspringen können. Und so hat man da auch wieder eine gewisse Sicherheit, dass es weitergeht. Ich habe jetzt auch in der Vergangenheit mehrere Anfragen gehabt, wo dann auch Mitarbeiter in Rente gehen, die dann vielleicht alleine für eine Software zuständig waren. Ne? Delphi ist das, da geht es gerade konkret drum. Da scheint so das neue AS400 zu sein. Die Entwickler sterben aus sozusagen. Wir haben da in den letzten 3 Wochen 3 Anfragen gehabt, ob wir die Delphi-Software weiterentwickeln können, weil Mitarbeiter entweder so krank, dass er nicht wiederkommt oder in Rente geht. Und die suchen jetzt Leute, die das Ganze weiterentwickeln, beziehungsweise Programmierer.
Super. Also, wenn du eventuell Unterstützung brauchst in den Bereichen und sagst, Mensch, der Björn macht so einen guten Eindruck, mit dem möchte ich zusammenarbeiten, ich denke mal, dass er für ein Erstgespräch jederzeit zur Verfügung steht.
Natürlich.
Und seinen Link zu sich vernetzen wir natürlich in den Shownotes, genauso wie ihr den Link zu uns bekommt, wenn ihr eben Unterstützung im Datenschutz haben wollt. Wir stellen euch unseren Link unten rein, geht dann zu unseren Beratern, bucht euch ein Erstgespräch und ihr bekommt da Unterstützung. Ansonsten, lieber Björn, ich danke, dass du heute da warst, dass du dir Zeit genommen hast, uns so einen spannenden Einblick zu geben und Den anderen wünsche ich noch viel Spaß bei weiteren Podcasts, bei weiteren YouTube-Videos und Sicherheit in der Zukunft und möglichst keinen Kontakt mit der Aufsichtsbehörde für Datenschutz. Macht's gut!
Schön, dass du heute mit dabei warst. Weitere Informationen zu unserem DSGVO-Erste-Hilfe-Koffer und Datenschutz findest du unter dsgvo-erste-hilfe.de. Du kannst dir gerne auch einen kostenlosen Termin buchen mit einem unserer Beraterinnen und Berater vom DSGVO-Erste-Hilfe-Koffer-Team. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Such dir aus, von wem du dich beraten lassen möchtest und lass uns darüber sprechen, wie wir dir am besten weiterhelfen können. Bis zur nächsten Folge und denk immer daran, Datenschutz muss nicht kompliziert sein. Der DSGVO-Erste-Hilfe-Koffer macht's leicht.